Ja, auch noch eine wunderschöne gute Morgen. Und wir wollen gemeinsam den Epheserbrief öffnen und einzelne Gedanken herausholen. Der Epheserbrief ist ja ein Gefängnisbrief, wo Paulus schreibt, also Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Ephesus. Eine Gemeinde, wo in einem Ort lebte, der sehr, sag ich mal, von Extreme geprägt war. Das Weltlichkeit war sehr, sehr stark. Und mitten in diese Stadt, in diese gottlose Stadt, entsteht eine lebendige Gemeinde. Und diese Gemeinde schreibt Paulus, und in gewisser Hinsicht können wir viele Parallelen sehen zwischen Römerbrief und Epheserbrief, wo Kapitel 1 bis 3 Paulus eins groß macht, was wir waren und zu was wir geworden sind, durch Gottes Gnade. Wie dieser Zaun, wo einmal da war, wo uns getrennt hat von Gott, wo wir nicht ein Teil des jüdischen Volkes waren, also er redet ja zu Heiden, dieser Zaun ist nicht mehr da und wir sind ein Leib in Jesu Christi, Jude und Heiden. Dies macht er da so ganz klar. Und im Epheserbrief haben wir einen kleinen Einblick im Gebetsleben eines Paulus. Zwei Gebete werden erwähnt, oder besser gesagt, Paulus, er schreibt zwei Gebete auf, welche er für die Gemeinde betet. In Kapitel 1, die Verse 15 bis 23 und in Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und ich möchte gerne mit uns dieses zweite Gebet durchnehmen. Wir werden sehen, auch ein Blick in dieses Herz eines Paulus, wo wir diese Abhängigkeit vom Herrn sehen. Diese Abhängigkeit, wo er versteht, die Gemeinde, ein Höhepunkt in gewisser Hinsicht, die kann nur weiterkommen, wenn Christus im Zentrum ist und bleibt. Und wir müssen sehen, für Paulus war die Gemeinde von enormer Wichtigkeit. Leider in unserer Gesellschaft heute, in unserer christlichen Gesellschaft, verliert die Gemeinde immer mehr an ihrer Stellung. Aber wie wird die Gemeinde genannt? Leib Christi. So wird sie genannt. Kapitel 2 lesen wir, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einem Wohnung Gottes im Geist. Diese Verse beschreiben die Gemeinde, beschreiben jede einzelne Gläubige, ja, er beschreibt jede einzelne als Wohnung Gottes im Geist. Der einzelne Gläubige als Tempel Gottes. Ist dies nicht unglaublich? Was wir waren und zu was wir geworden sind? Ja, jeder, der bezeugen kann, jeder heute, der das Mahl des Herrn nehmen wird, bezeugt, ich bin ein Tempel Gottes. Gott wohnt in mir. Ich bin gestorben und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er nennt es, nochmal Vers 21, in dem der ganze Bau zusammengefügt wird zu einem heiligen Tempel im Herrn. Nicht nur der einzelne Gläubige, der Tempel Gottes ist, sondern wir als Gemeinde. Und wo das Volk Israel, wir haben ja diese Stelle gelesen, wo das Volk Israel nach Jerusalem gingen sie, um eine Begegnung mit einem lebendigen Gott zu haben. Und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Wir kommen zusammen, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Wir kommen zusammen, um Gottes Geist, sein Reden zu uns zu erfahren und uns gegenseitig zu stärken durch den Geist Gottes, der in uns ist. Aber wo Paulus diese Stellung der Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus groß gemacht hat, beginnt er Kapitel 3 mit dem Punkt oder mit dem Wort deshalb. Deshalb, weil ihr dies wart und geworden seid, weil ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, ja, was ist dann? Und dann kommt ein Einschub von Vers 1 bis 13, wo Paulus nochmal ihnen groß macht, seinen Auftrag, welchen er von Gott selbst bekam. Dieses rettende Evangelium an eine verlorene Welt zu verkündigen, die Gemeinde aufzubauen. Aber er mit der Gedanke, wo er anfängt in Kapitel 3, Vers 1, deshalb bin ich Paulus, und dann wird Paulus beschrieben, das deshalb kommt nochmal in Vers 14 vor. Und so lesen wir unseren Text für heute, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maße mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Das ist ein wunderbares Gebet. Ein Gebet, wo Paulus aus dem Gefängnis betet. Und er beginnt dieses Gebet, indem er sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Meistens, wenn wir im Wort Gottes lesen, dass jemand seine Knie beugt, ist das dann das persönliche Gebet. Ich allein vor Gott. Ich möchte jetzt kein Gesetz machen, dass wir beim Gebet unsere Knie beugen müssen. Aber wir dürfen, wir können. Das Kniebeugen zeigt was? Unterwerfen. Ein Verständnis, wer Gott ist und wer wir sind. Das ist nicht unwichtig. Durch das Kniebeugen zeige ich äußerlich, was innerlich ist. Äußerlich wirkt es aber wiederum auf dem Inneren. Aber nochmal, es muss nicht so sein. Die einen machen es sitzend. Vielleicht, wenn man unterwegs ist, zu Fuß. Aber es ist der Zeit, ich und Gott alleine. Und er sagt nochmal, deshalb beuge ich meine Knie. Was steht da jetzt? Vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir müssen eins klar sehen. Paulus macht einen Unterschied zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Sehr wohl sind sie eins und trotzdem nicht gleich. Sie sind eins, weil sie Gott sind, aber gleich sind sie nicht. Kann jemand mir das erklären? Nicht wirklich, oder? Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Nein, Gott Vater konnte nicht am Kreuz sterben. Es war Gott der Sohn, der für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Es war er, der Mensch geworden ist, der sich erniedrigt hat, um für uns dies zu wirken am Kreuz, diese Sühnung mit Gott. Und so auch in diesem Gebet sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und tatsächlich in unseren Gebeten, wir können Gott Vater anbeten, Gott Sohn anbeten, Achtung, Gott Heilige Geist anbeten, aber interessanterweise, das Anbetung des Heiligen Geistes sehen wir nirgendwo im Wort Gottes, sondern wir beten Gott den Vater an, im Namen des Sohnes durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so beten wir durch den dreieinigen Gott. Aber es war der Wille des Vaters, der seinen Sohn gesandt hat. Und so sehen wir einen Unterschied zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Was lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Und diese Stelle kennt ihr. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Also Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also Gott, der Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also ein ganz klarer Unterschied zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Zurück zum Gebet des Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn. Das Ausdruck Herrn ist ein Ausdruck, den wir im Alten Testament auch immer wieder sehen. Und das Ausdruck Herrn im Alten Testament wird benutzt für Gott Jahwe. Der gleiche Ausdruck wird im Neuen Testament im Griechischen erwähnt für Jesus Christus. Was sehen wir da? Die Göttlichkeit Jesu Christi. Die ist unumstritten. Und trotzdem ist Gott Vater nicht Gott Sohn. Und Gott Sohn nicht Gott Heiliger Geist und Gott Heiliger Geist nicht Gott Vater. Sie sind drei einige Gott. Und nochmal, nicht Gott der Vater ist am Kreuz gestorben. Der Sohn ist am Kreuz gestorben. Also er beugt seine Knie vor Gott dem Vater im Namen des Sohnes. Und das sagt der Vers 15, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Was sagt er da? Er sagt, er ist Schöpfer aller Dinge. Vom Anfang seines Gebets zeigt er, vor wem kommt er? Wem begegnet er im Gebet? Zu wem neigt er seine Knie? Nicht zu irgendjemand, sondern zu der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles geschaffen hat, was je existiert hat, und Menschen und aller Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Alles wurde durch ihn geschaffen und ist ihm schlussendlich untertan, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Von ihm, durch ihn ist alles geschaffen worden. Jetzt müssen wir sehen, er betet Gott den Vater an. Aber da sagt uns das Wort Gottes ganz klar, wer ist auch Schöpfer aller Dinge? Wir öffnen Johannes Evangelium Kapitel 1. Johannes 1, im Anfang war das, am Vers 1 bis 3, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und wer ist das Wort? Jesu Christi. Also alles ist durch ihn geschaffen worden. Also wenn wir über Gott, der Schöpfer, reden, können wir Vater und Sohn nicht voneinander trennen. Sie sind Schöpfer. Und steht am Anfang, schuf Gott, in Hebräisch, Bereshit bara Elohim. Elohim ist Mehrzahl. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist sind Schöpfer aller Dinge. Aber es ist wichtig, wo er dann vor Gott, dem Vater, kommt, erkennt er, ich bin Mensch, er ist Gott. Wir reduzieren oft Gott, Christus, auf unser Freund und Kumpel, der mich einfach liebt, so wie ich bin. Ja, das mit dem Liebe, so wie ich bin, ist ein bisschen problematisch. Ja, er liebt uns. Oh ja. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er gab seinen Sohn, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. Weil in dem Zustand, in dem wir waren, können wir vor Gott nicht bestehen. Darum gab er seinen Sohn. Wir gehen weiter im Text. Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Jetzt bittet Paulus um drei Dinge, ab Vers 16, um drei Dinge, die uns fähig machen, Gott gewollt und gottgemäß zu leben, als Tempel des Heiligen Geistes, als Gemeinde. Wir lesen nochmal Kapitel 3, Vers 19, der zweite Teil, wir lesen den ganzen Vers, um die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zum ganzen Fülle Gottes. Also sein Ziel ist, dass wir erfüllt werden mit der Fülle Gottes. Es ist unglaublich, was Paulus da betet. Nochmal nicht vergessen, von wo betet er? Aus dem Gefängnis. Paulus war nicht abhängig von seinem momentanen Umstand. Er hat seine Perspektive nicht verloren und in dieser Zeit der Gefängnis betet er für die, die Christus gehören, die Gemeinde. Aber zu was? Dass sie zur Fülle kommen. Ja, was ist die Fülle? Kapitel 1, Vers 23 lesen wir in Bezug auf die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in alles erfüllt. Also durch die Gemeinde offenbart sich Christus. Und wenn durch die Gemeinde Christus sich offenbaren sollte, was heißt das für uns? Wir müssen voll sein von wem? Von Christus. Kapitel 3, Vers 10 lesen wir noch. Da sehen wir, welche hohe Berufung wir haben. Damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Das ist wichtig zu sehen. Nicht durch Israel. Israel hat auch einen Platz vor Gott. In der Gemeinde war ja auch ein Überrest Israels. Und Gott hat noch einen Plan für den Überrest, der heute noch da ist. Aber heute in der Gemeindezeitalter ist die Gemeinde zu was berufen? Ich lese nochmal Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümer und Gewalter in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Sehen wir, welche Berufung wir als Gemeinde haben? Wir sind kein soziales Netzwerk. Ja, in gewisser Hinsicht sind wir aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft, Mann und Frau, wir kommen zusammen, wir haben Gemeinschaft, aber jung und alt zusammen, aber nicht dies ist der primäre Auftrag. Es ist nicht ein Ort, wo wir uns nur wohlfühlen. Es gehört auch dazu. Aber die Gemeinde weltweit, angefangen in der örtlichen Gemeinde, bis alle Gemeinden weltweit, haben einen Auftrag, Gottes Herrlichkeit zu verkündigen. Und da gehen wir noch zu den einzelnen Mitgliedern. Jeder Glied in der Gemeinde hat diesen Auftrag. Das sollte uns, genau wie ein Paulus, auf die Knie bringen. Herr, wow, welche Berufung. Aber ich kann es gar nicht alleine. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Und darum sagt Paulus auch, Epheser 2, die Verse 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Darum war es für Paulus so wichtig, dass wir voll werden von Christus. Warum? Damit wir auch dies leben, so was Christus uns berufen hat. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihn, durch seine Erlösung, durch seine Gnade und der Glaube, der er in uns hineingesetzt hat. Und so zurück zu seinem Gebet. Er bittet um drei Punkte. Er bittet um Kraft, um die innere Wohnung, Gott in uns und um Erkenntnis. Diese drei Punkte kommen vor. Vers 16, Kraft. Lest es nochmal vor. dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Die meisten von uns können bezeugen, dass äußere Mensch wird schwach. Er wird alt. Eins sollte nicht schwach und alt werden. Das innere Mensch. Er sollte immer Christo ähnlicher werden. Das ist wichtig. Wenn wir über dies reden, nochmal voll werden von seiner Kraft. Unter welchen Bedingungen erfüllt Gott solche Bitte? Oder was soll gestärkt werden? Er sagt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also gemäß Gottes Charakter. Ihm ähnlicher zu werden. Ihm gleich zu werden. Entsprechend seiner Charakter. Also überreicht nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. So dass wir ein Leben führen können, ganz zu seiner Ehre. Das ist wichtig, da geht es nicht um das Fleisch, das Irdische, das Vergängliche. Es geht um dies, was auch ewig bleiben wird. Welche Kraft? Die Kraft Christi, die Kraft Gottes. An dem inneren Menschen, den neuen Menschen, der gestärkt werden sollte. Das hat schlussendlich mit einem Punkt zu tun, nach Gottes Absichten zu leben. So das Innere verändert wird, so dass wir nicht mehr nach das Äußere, nach dem Fleisch trachten, sondern nach dies, was ewig bleiben wird. Ist es auch unser Gebet? Ist auch unser Gebet für unsere Mitgeschwister im Glauben? Weil wir sind schon gefangen vom Irdischen, nicht? Vom Irdischen Ziele, Träume. Ja, viele Geschwister im Herrn setzen ihre gesamte Kräfte in dies ein, was vergänglich ist. Und dies, was ewig bleiben wird, wird auf Seite gesetzt. Bewusst oder unbewusst. Und Paulus betet, Herr, stärke sie im Inneren Menschen. Lass uns lesen, Philipper 2, Vers 13, da lesen wir, da sagt Paulus, Philipper 2, 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird, nach seinem Wohlgefallen. Also er betet da, Herr, schenk du durch deinen Geist Kraft, um im inneren Menschen zu verändert werden. Und da wiederum ganz klar, er sagt, es liegt bei Gott. Also es liegt bei uns wiederum, dass wir es beten und dementsprechend auch wahrnehmen. Aber es hört nicht da auf. Er geht ja weiter, Vers 17, ich lese das Satz nochmal dazu, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Also in Liebe gewurzelt und gegründet. Aber welche Liebe? Liebe Gottes, die er uns offenbart hat durch Jesu Christi. Aber er betet da um was? Zweiter Punkt. Dass er in uns wohne. Dass Christus durch den Glaube in eure Herzen wohne. Um was geht es da? Um das geistliche Kraft. Aber das Gedanke wohne. Der Tempel in Jerusalem ist der Ort, im Alten Testament, der Wohnung Gottes, das Haus meines Vaters, sagt Jesu. In Hebräisch gibt es diesen Ausdruck Shechina. Die Shechina ist die Herrlichkeit Gottes, die dort in dem Tempel in gewisser Hinsicht gewohnt hat. Symbolisch tatsächlich. Und so, genau der gleiche Ausdruck benutzt Paulus zum Sagen, er in uns. Er soll Wohnung in uns nehmen. Wann ist das geschehen? Geschwister, seit der Wiedergeburt. Wenn jemand heute am Tisch des Herrn kommt, bezeugt er, ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes. Ich gehöre Gott. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Darum bin ich ein Wohnung Gottes und dementsprechend, wenn er in mir wohnt, ist er der Regierende. Jeder stellt sich jetzt die Frage, ist er es wirklich? Ist er es in meinem Leben? Ist er, der regiert? Ist er der Mittelpunkt, der Brennpunkt meines Lebens? Wo sind unsere Interessen? Muss jeder selber antworten. Was ist unsere Sehnsucht? Unsere Sehnsucht sollten ihm gelten. Unsere Interesse ihm gelten. Er wohnt in uns. Wir gehören ihm. Und Paulus, er betet nochmal, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Gewurzelt und gegründet. Was geschieht, wenn er in uns wohnt? Unsere Wille wird seiner Wille untergeordnet. Ist das so? Was beten wir, Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erde. So sollte es auch für uns alle sein, in unserem Leben, in unserem Alltag. Aber das sollte nicht durch Gesetz, sondern durch sein Wohnen in uns. Unser Wille, seine Wille untergeordnet. Aber das nochmal, nicht von alleine. Er betet ja um, das haben wir gesehen, um Kraft. Durch seine Geist. Geschwister, wir müssen nicht alleine kämpfen. Wenn du durch eigene Kraft kämpfst, wirst du verlieren. Aber wenn du dies wahrgenommen nimmst, was am Kreuz von Golgatha geschah, was durch die Auferstehung geschah, dass du eine neue Schöpfung geworden bist, dann kämpfst du nicht durch eigene Kraft, sondern durch den Geist, der in dir wohnt. Da kommt aber die Frage, welcher Platz hat der Geist Gottes in dir? Wir kämpfen nicht allein, sondern er in uns. Nicht ich, sondern Christus. Durch den Glauben haben wir gelesen. Es ist nicht durch Gefühle. Da kommt ein wichtiger Punkt. Wenn wir sagen, Christus soll in uns wohnen, wenn wir es beten, was soll in uns wohnen dann? Das haben wir Johannes gelesen, Johannes 1, 1 bis 3. Am Anfang war das Wort. Durch das Wort offenbart sich Christus. Durch das Wort offenbart sich Gottes Heilsplan. Also das heißt wiederum für uns, was soll in uns wohnen? Gottes Wort. Wohnen heißt nicht theoretisch. Es kann sein, ich kann das ganze Alte Testament auswendig, aber ich bin totgeistig, weil es nicht in mir wohnt. Aber wiederum heißt es was in Bezug auf das Wort? Ich muss es kennen. Wir haben auch da ein Problem in der Gemeinde, dass wir eine gewisse, ja, wie soll man das richtig betonen? Ein geistlicher Analphabeten haben. Das heißt, solche, die wohl Christus gehören, aber das Wort nicht kennen. Es genügt uns, am Sonntag im Gottesdienst zu kommen, was auch sehr wichtig ist. Aber dieser Bezug zum Wort Gottes, die Liebe zum Wort Gottes, diese Nähe zum Wort, das Studieren vom Wort, diese Begegnung mit Gott durchs Wort, die ist nicht da. Und da kann ich auch nicht beten, Herr, ich will voll sein von dir. Ich will dies wahrnehmen, was du mir gegeben hast, wenn ich sein Wort nicht studieren möchte. Und sein Wort zu studieren heißt lesen, systematisch zu lesen. Meine Kinder, sage ich, die lesen ja auch immer wieder mal zusammen, und meine eine Tochter, die lest wie eine Rakete. Und ich sage, oh, ich sage, Amy, du hast jeden Punkt und jeder Komma vernachlässigt. So, wie eine Rakete, ja. Und ich so, was hast du jetzt verstanden? Und sie, nix. Ja, kein Wunder. Es gibt auch beim Lesen Regeln. Nur weil du gut lesen kannst, also die Wörter richtig ausdrückst, heißt noch lange nicht, dass du es verstanden hast. Deshalb systematisch, nachdenkend und beten. Wisst ihr, das Wort Gottes ist nicht Lust und Laune. Okay, tag, ja, heute lese ich Psalm 138, hat sich Gott geöffnet für mich. Man kann mal schnell was lesen, wenn man so unterwegs ist und weil man spontan was lesen will. Aber wo bleibt man da? Meistens bei den Psalmen, weil sie in der Mitte der Bibel sind. Ja. Ist auch sehr gut, die Psalmen. Aber es geht um systematisch den gesamten Ratschluss Gottes. Und die von euch, die ihr mehrmals das Wort Gottes durchgelesen habt, habt ihr gemerkt, beim 10. Mal lesen, ich habe noch gar nichts gecheckt. Nicht, weil ich jetzt nicht verstanden habe, was ich lese, sondern die Tiefe des Wortes Gottes. Es ist das einzige Buch, wo ich 100 Mal lesen kann und du wirst immer Neues entdecken. Gott wird immer größer und größer und größer. Und so liegt es an uns, dies auch wahrzunehmen, was Gott in uns gegeben hat. Sein Geist, der uns zum Wort führt. Wisst ihr, oft benutzen Christen einen Satz, den man oft einen Missbrauch von Gottes Name ist. Gott hat mir gezeigt. Moment. Was Gott dir gezeigt hat, ist es in Einklang mit Gottes Wort? Wenn nicht, hat er dir gar nichts gezeigt. Ja, aber ich fühle so. Es ist egal, was du fühlst. Deine Fühler können dich verführen. Deine Gefühle sind trügerisch. Was sagt das Wort? Das Wort hat Antwort für alles. Also wir müssen sehr aufpassen. Ich war auch so in einem Gebetskreis und ich musste mich von diesem Gebetskreis ein bisschen trennen, weil es wurde immer wieder gesagt, ja, Gott hat mir jetzt dies und jenes gezeigt. Aber hat sich alles nicht erfüllt, was Gott immer wieder gezeigt hat? Im Alten Testament hätte man diese Menschen gesteinigt. Ja? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ja? Ich sage, Moment, wir dürfen Gott nicht so missbrauchen, sondern nee, durchs Wort, durchs Studieren geschieht genau dies, was Paulus da ja auch betet. Gott schenkt dir das Wort, Gott schenkt dich Kraft, er will in dir wohnen. Aber der, der in dir wohnt, hat dir einen Schatz gegeben, sein Wort. Und so sollten wir auch dementsprechend das Wort lernen, studieren. Meine Kinder, die sind ein bisschen arm dran. Ich ermahne sie zwischendurch, sag du, heute hast du keine Bibel dabei gehabt im Gottesdienst. Ich mache nicht ein Gesetz davon, ja. Aber ich will sie dazu bringen, dass sie aktiv hören, mitdenken, das Wort kennen, es öffnen können und verstehen, in welchem Kontext was steht, was Gott uns gegeben hat. Und das braucht nochmal ein gewisses System, das Nachdenken und wichtig, das Wort soll betend gelesen werden. Also aber Ratten, so, das geht nicht. Beten, es ist Gottes Offenbarung. Darum beten wir auch, Herr, öffne meine Augen, damit ich sehe die Wunder aus deinem Wort. Wir sind abhängig vom Herrn. Alles andere, Geschwister, ist gefährlich. Und das sagt ja Paulus in 17b, ich lese nochmal den ganzen Vers, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Also das Wort, dass Gott in uns wohnt, sollte uns gewurzelt, also wir sollten wie ein Baum, der am Wasserbäche gepflanzt ist, fester und fester in ihm sein. Aber es ist wichtig, was da steht. Es steht gewurzelt und gegründet, aber in was? In Liebe. Wenn Christus in uns wohnt, wohnt was in uns? Liebe. Und Geschwister, mach mal, stelle ich die Frage. Bei uns Christen, wohnt Christus wirklich in uns? Wenn Christen sich gegenseitig abschlachten, schlecht reden, miteinander nicht mehr reden wollen, wenn sie nicht zur Versöhnung gebracht werden, wenn sie streitsüchtig sind, besserwissend sind. Das heißt nicht, dass wir immer alles gleich sehen werden. Und das heißt auch nicht, dass wir immer im gleichen Gottesdienst sein können. Manchmal gibt es Unterschiede, aber wir bleiben Geschwister im Glauben und soweit es an uns liegt, werden wir Frieden haben mit wem? Mit jedem Mensch. Christus in uns. Wir sollten sogar unsere Feinde lieben. Wie hochmütig sind wir dann, wenn wir unsere Geschwister im Glauben nicht lieben? Es ist die Liebe. Und warum kommen wir zum Abendmahl? Was offenbart sich beim Abendmahl uns? Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Christus ging den ganzen Weg zum Kreuz, um uns was? Um uns zu erlösen. Weil er uns so sehr geliebt hat. Und diese Liebe des Vaters, des Sohnes, wohnt in uns durch den Geist Gottes. Und dies offenbart sich durch sein Wort. Aber diese Liebe zu wem? Liebe zu seinen Mitmenschen, aber vor allem Liebe zu Gott. Liebe zu Gott. Liebst du Gott? Ja oder nein? 5. Mose, Kapitel 6, da haben wir diese bekannte Gebet, Schma Israel, höre Israel. Und da sagt der Herr, das Volk Israel, da sehen wir, das hat sich nicht verändert im Alten oder im Neuen Testament. Ab Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Seelen. Nein, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Aus deinem ganzen Ich, alles was du bist, Volk Israel, sollte dem Herrn lieben. In uns wohnt der Geist Gottes und so fleht auch Paulus, Herr, lass dies, was in uns wohnt, auch lebendig werden. Dass wir mit Kraft erfüllt werden, dass diese Liebe, die du uns gegeben hast, sichtbar wird. Aber die Liebe zu wem? Zuallererst. Zu Gott selbst. Liebst du Gott? Ein Mensch, der Gott liebt, ist was für ein Mensch? Was ist es für ein Mensch? Lass uns Johannes Evangelium nochmal öffnen. Johannes Kapitel 14. Da in dieser Schlussrede Jesu, noch vor seiner Kreuzigung, letzter Abendmahl, da lesen wir Vers 21, sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn wir Gott lieben, lieben wir sein Wort. Und so werden wir gewurzelt und gegründet durchs Wort. Das Wort ist wie ein Samenkorn, der in uns sterben muss und aufgeht und immer größer und größer und größer wird. Alle eigenen Vorstellungen müssen weg und nur Christus, nur Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sollte in uns sein. Das heißt gegründet, fest in ihm. Lesen wir weiter. Vers 18. Wir haben ja noch einen dritten Punkt. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Erkennen, Erkenntnis. Erkenntnis und Erkennen von was? Von was sollten wir erfasst werden? Und da haben wir einen Vers, der wir wahrscheinlich stundenlang jetzt anschauen können. Fähig sein, mit allem Heiligen zu begreifen, was die Breite, Länge, Tiefe und Höhe sei. Ja, von wem? Von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Von dies, was uns offenbart worden ist durch Jesus Christus. Also wenn er da sagt, Breite, Länge, Tiefe und Höhe, dann es ist eine unbegrenzte Dimension Gottes, der wir mit allem Verstand nie ganz verstehen werden. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken und nachsinnen. Weil so mehr wir Gott verstehen werden, durchs Wort, so mehr werden wir verstehen, wie wir unfähig sind und waren, vor Gott zu bestehen. Und wiederum, wie groß seine Liebe zu uns ist und war. Und er will, dass wir damit erfüllt werden, mit dieses Wissen. Aber was ist die Breite? Ich könnte jetzt ganz viel darüber sagen. Aber es geht ja primär um Liebe. In Christus haben alle Menschen Platz. Er sagt, als wäre der Jude noch Grieche. Er ist gekommen, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, um der Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Und diese Botschaft gilt der gesamten Menschheit. Er ist nicht nur für eine kleine Gruppe gekommen, für die ganze Menschheit. Es wird aber Realität für die, die ihn aufgenommen haben. So ist seine Liebe unbegrenzt. Komm zu ihm. Ich sage jetzt mal so, komm zu ihm, wie du bist, und er wird dich zu einer neuen Schöpfung machen. Das ist die Breite, seine Liebe. Was ist die Länge? Ich beziehe es mal auf die Ewigkeit. Kann jemand von uns Ewigkeit erklären und erfassen? Wir können es nicht verstehen. Weil immer wenn wir probieren, Ewigkeit zu erklären, werden wir einen Anfang haben. Weil wir einen Anfang haben. Aber Achtung, in Christus werden wir aber ewig leben. Also die Länge, Ewigkeit. Lass uns auch da zwei Verse lesen. 1 Vers 4. Wie er uns in ihm ausgewählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also noch vor, dass irgendwas geschaffen hat, hat er schon voraus uns erwählt zu was? Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, die Christus Jesus uns offenbart hat. Es war sein Wille, noch vor, dass irgendwas geschaffen wurde, dass wir heute da sitzen. Dass wir gemeinsam als Gemeinde ihm anbeten. Ja, dass wir sogar ihm gehören. Bevor das irgendwas war, hat er es schon bestimmt. Und bevor er bestimmt war, war er auch schon da. Er ist ewig. Was ist die Tiefe? Auch da können wir Unterschiedliches sehen. Ich nehme jetzt mal einen Gedanken. Aus der tiefsten Ort hat der Herr uns herausgeholt. Wir waren schuldig. Wir konnten vor Gott nicht bestehen. Und so lesen wir Epheser 4, Vers 9. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niedrigungen der Erde? Er hat sich erniedrigt. Er nahm Knechtgestalt an. Er hat die Gott den Vater verlassen, um uns verlorene Menschen zu retten. Er hat sich erniedrigt, damit wir leben können. Aus der Tiefe hat er uns gerettet. Und dann die Höhe. Ja, was ist die Höhe? Seine Größe. Kapitel 2, Vers 6 lesen wir. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Eine andere Dimension, die wir gar nicht verstehen können, ist unsere Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Da, wo er wohnt. Da, wo er schon von Ewigkeit her ist, hat er auch uns bestimmt. Noch anderer Vers, wir kehren nochmal zu Johannes Evangelium. Johannes 17, Vers 22. Johannes 17, 22 und 24. Da haben wir dieses wunderbare Gebet, wo Jesus für seine Jünger und auch für uns betet, wo er sagt, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der ewige Vater, Sohn und Heilige Geist. Was betet Jesus da? Die sollen bei mir sein. Warum? Weil er wohnt dort. Er hat uns errettet und seine Wille ist, dass wir ewig bei ihm sein werden. Weil durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, sind wir zu Kinder Gottes geworden. Das ist die Höhe. Nochmal, Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Wir können es noch viel mehr ausarbeiten. Noch die letzten zwei Verse. Denn aber, der weit über die Maße mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Was sagt Paulus da? Herr, mein Gebet ist nur stückweise. Wenn ich das Größte überhaupt bete, macht durch den Geist, ist dies, was der Herr uns geben will, x-fach größer. Und so sagt er, Herr, du bist der Allmächtige, du bist der Ewige, du kannst ja so viel mehr geben, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre, ist wichtig, nicht uns, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeiten. Amen. Was er da sagt ist, Gottes Ehre offenbart sich in der Gemeinde. Wegen dies, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit. Bis in die Ewigkeit hinein. Mit dies, was am Kreuz geschehen ist. Und zu was? Und was in unserer Leben Realität geworden ist. Wird zu seiner Ehre sein. Merken wir es? Es geht nicht um uns. Ihm gebührt alle Ehre. Und so ist auch Paulus sein Gebet. Herr, gib du Kraft. Gib du Erkenntnis. Wohne du in uns. Und ich glaube, da dürfen wir auch beten. Und entferne alles in uns, was nicht dich meint. Wir wollen ganz dir gehören. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Tisch des Herrn kommen. Das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen zum Tisch des Herrn kommen. Und wo Paulus diese Mahl des Herrn nochmal erwähnt in 1. Korinther, er sagt, ich hab's vom Herrn empfangen. Er war ja nicht dabei, wie die anderen Jünger. Aber Paulus erkennt, wie wichtig diese Mahl ist. Er hat es ja vom Herrn bekommen. Und so lesen wir, wo er sagt, Vers 26 von 1. Korinther 11, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ihr verkündigt, was geschehen ist. Christus ist gestorben und auferstanden. Und somit, was noch? Ich bin gestorben. Also der Preis war hoch und dann sagt er weiter, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Es ist keine Tradition. Wenn wir es als Tradition machen, dann lass es heute. Es ist mehr als nur Tradition. Es ist mehr nur als Gewohnheit. Es ist eine tiefe Erinnerung, was geschehen ist, damit ich leben kann. Damit ich nicht mehr im Alter leben kann, sondern mit einer ewigen Perspektive einmal beim Herrn zu sein. Aber es ist ein Ruf an uns, dass heute und jetzt, bis der Herr kommt, zu seiner Ehre zu leben. Und allein zu seiner Ehre. Das war dieses Gebet eines Paulus. Und da lesen wir, dass so oft ihr diese Brot esst und diese Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Ja, er ist gekommen, weil wir schuldig waren. Aber wir wollen es nicht mit Füßen zertreten, als wäre dies, was am Kreuz geschah, nichts gewesen. Darum, es ist keine Tradition, sondern mehr. Und dann, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und so wollen wir jetzt zum Tisch des Herrn kommen. Aber vorher wollen wir einfach ruhig werden. Und dies, was da steht, wollen wir auch machen. An jeder prüfe sich selbst. An jeder für sich kurz eine Zeit des Gebets nachsinnen über dies, was geschah und zu was wir geworden sind. Und da kommen wir zum Tisch des Herrn. An jeder für sich.